ARD.
Und jetzt in HR Info und SWR aktuell. Kultur.
So unterschiedlich können Autotüren klingen. Banale Sache? Keineswegs, sagt etwa Professor Hugo Fastel von der TU München, ein renommierter Psychoakustiker.
Je nachdem, welches Geräusch ein Türzuschlagen erzeugt, hat man schon einen ersten Eindruck, was ist die Qualität dieses Fahrzeugs. Und darum wird weltweit diesem Sound Engineering eine sehr, sehr große Bedeutung zugemessen.
Genauso ist es mit Chips. Wenn die nicht knusprig knacken beim Draufbeißen, will sie keiner haben. Ein Sportwagen ohne satten Sound? Unvorstellbar. Ein Hörspiel oder Podcast ohne vielfältige Geräuschkulisse? Eher fad. Sounddesign, also die Kunst der Gestaltung, Mischung und Abstimmung von Tönen, Geräuschen und Soundeffekten aller Art, wird immer wichtiger und immer raffinierter. Denn schließlich möchte jeder gerne mit seinem Produkt die potenziellen Konsumenten und Nutzerinnen erreichen, sie bei den Emotionen packen. Das funktioniert ziemlich gut und oft unterbewusst über die Ohren. Wir sprechen heute mit zwei Menschen, die sich beruflich damit befassen, Klänge, ob im Hörspiel oder in der Werbung, so lecker zu verpacken, dass man einfach nicht widerstehen kann. Mein Name ist Martin Kersten. Telefon mit Wählscheibe, eine Kaffeemühle, eine Schreibmaschine, der Verschluss einer analogen Kamera und am Ende, Sie haben es sicher erkannt, ein Citroën de Chevaux, die legendäre Ente beim Start. Vertraute Klänge, zumindest für die schon etwas Älteren unter uns, aus einem vergangenen analogen Zeitalter. Wer sich für sowas begeistert, auf der Webseite conservedesound.de gibt's eine riesige Sammlung, ein richtiges Archiv analoger Alltagsklänge von früher. Wenn wir uns heute oder in Zukunft in ein Auto setzen, dann klingt das eher so. Das ist der Sound, den die Insassen eines Hyundai Ioniq 5N im Inneren auf die Ohren bekommen. Ein vollelektrischer Sportwagen der jüngsten Generation. Was man hört, ist komplett am Computer generiert. Denn ein E-Auto hat keine Gangschaltung und natürlich auch keinen Verbrennermotor mit röhrendem Auspuff. Trotzdem oder gerade deswegen tüfteln bei den großen Herstellern ganze Abteilungen voller Soundingenieure am perfekten Klang der Fahrzeuge. Denn natürlich sollen alle Sinne angesprochen werden beim potenziellen Käufer. Es geht um große Emotionen. BMW hat sich dafür sogar die Dienste eines der bekanntesten Soundtüftler des Planeten gesichert, Hollywood-Filmkomponist Hans Zimmer.
So I keep thinking, you know, we can go further with these sounds because the sportiness, the whole philosophy behind the M-Cars and I think behind the drivers that drive it is that they're a little bit more ready for a bit of an experiment, for a little bit something new and something unusual.
Wie das Auto der Zukunft klingt und warum es wichtig ist, dass auch ein E-Auto nicht geräuschlos fährt, das wäre hier nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber auch alle anderen Dinge, die heute so produziert und beworben werden, sollen nicht nur funktionieren und dabei möglichst gut aussehen. Modernes Produktdesign und dessen Vermarktung funktionieren heute kaum mehr ohne den perfekt darauf zugeschnittenen Klang. Einer, der sich von Berufswegen viel damit befasst, ist Mike Andrew Simacek. Er arbeitet als Audio Engineer und Sound Designer in den Frankfurter Playroom Studios. Mike, wie stellt man es denn an, im Tonstudio eine Sache akustisch so lecker zu verpacken, dass die Leute augenblicklich Lust darauf bekommen und dieser Will-ich-haben-Reflex einsetzt?
Also grundsätzlich fängt es meistens damit an, dass man sich erstmal so ein bisschen reinfühlt in das Produkt und überlegt, worauf kommt es an? Und es müssen ja quasi Sounds sein, die genau das beim Konsumenten dann auch hervorheben, dass sie es haben wollen. Und Chip, der klingt natürlich dann besonders lecker, wenn er crunchy ist. Mhm. Und wenn ich jetzt aber einfach so in einen Chip beiße und das mit dem Mikrofon aufnehme, löst das natürlich noch nicht dieses Gefühl aus, was wir in der Werbung aber haben als Möglichkeit, dass wir das auch überspitzen können. Ja, und das ist da, wo das Sounddesign ansetzt. Es untermalt halt die Geräusche, die es so einfach nicht gibt. Und das löst halt beim Konsumenten eine Reaktion aus. Und das will ich haben. Moment.
Also das heißt, man überzeichnet so ein bisschen das reale Geräusch, das an sich gar nicht so spektakulär ist, überzeichnet es in einer bestimmten Richtung, wo man sagt, dann wird es attraktiver.
Genau, also man hat die Möglichkeit natürlich auch einen bestehenden Sound einfach nochmal mehr auszufüllen, zu untermalen. Mhm. Dann kann man Sounds aber natürlich auch überspitzen, wie ich das zum Beispiel jetzt bei einem Chip machen würde. Ja, dann kommen da mehr tieffrequente Anteile rein und es sind mehrere Sounds, die sich im Endeffekt zusammensetzen, bis man aber nur diesen einen Biss hört. Auf der anderen Seite hat Sounddesign natürlich auch die Aufgabe, vielleicht gerade im realistischen Sinne, einfach Sachen ja realistisch auch darzustellen. Also wenn wir im Wald sind, die passende Ambience zu finden, dass sich das wirklich so anhört, wie wir sind in der Natur.
Sind das in der Regel eher Klangereignisse, die so knallig sind, also dick aufgetragen sein müssen? Oder ist vielleicht das Gegenteil richtig, dass man versucht, möglichst subtil und im Hintergrund so Einfluss zu nehmen auf die Emotionen der Menschen, die das dann hören?
Alles eigentlich. Also ich würde sagen, es gibt Geräusche, die müssen rausstechen und da beschäftigt man sich dann auch wirklich nur mit diesem einen Geräusch und versounddesignt dieses Geräusch. Auf der anderen Seite, wie du es eigentlich schon richtig gesagt hast, kann es auch unterschwellig passieren. Also gerade tiefe Frequenzen sind Frequenzen, die man eigentlich mehr wahrnimmt, als dass man sie wirklich richtig hört. Und tiefe Frequenzen haben zum Beispiel die Eigenschaft, dass sie eine gewisse Schwere reinbringen können. Und wenn wir zum Beispiel ein Raumschiff nehmen und es fliegt an dir vorbei, dann könnte man das natürlich total luftig anhören lassen, aber man kann dem Ganzen auch eine gewisse Schwere geben. Und das sind Sachen, wo ich sagen würde, da geht es ja nicht darum, dass das Geräusch an sich als solches gehört werden soll, sondern das Geräusch soll eher dieses Gefühl vermitteln. Und deswegen ist das Spektrum da total breit, wie ausgeprägt und wie prägnant das Sounddesign letztendlich dann noch ist.
Du bist jetzt wahrscheinlich kein Psychoakustiker, aber trotzdem würde mich interessieren, wie funktioniert das? Warum funktioniert das so gut über das Ohr, dass man die Menschen da emotional vor allen Dingen zu fassen bekommt?
Ich würde sagen, über das Ohr funktioniert das halt sehr schnell. Also wenn wir jetzt ein Bild nehmen und das eine halbe Sekunde einblenden, dann ist es für uns total schwierig zu erkennen, was ist da denn überhaupt, und wirklich behalten hat man sich jetzt auch nichts. Mhm. Aber du kennst es vielleicht selbst, wenn dein Lieblingssong kommt und nur der erste Ton kommt, dann weißt du sofort, boah, das ist der Song und du fühlst dich katapultiert in eine gewisse Nostalgie. Das ist halt die Macht, die Audio hat. Und genauso darf das auch auf das Sounddesign angewendet werden. Das muss ja nicht dieses eine Geräusch sein, aber eine gewisse Linie von Geräuschen. Also zum Beispiel bei Apple die ganzen Sounds, die Tastaturen, das Blingen von der Nachricht, das sind alles Sounds, die kennen wir und wir hören sie nur ganz kurz und haben direkt eine Verbindung dazu.
Also man versucht, eine ganze Gefühlswelt dahinter aufzumachen durch ein Geräusch, das triggert sozusagen und dann aber für ganz viel mehr steht, was hinten dran ist. Ne?
Genau.
Jetzt denkt man vor allen Dingen an Geräusche, die ihr da macht. Aber werden denn bei euch im Studio auch Stimmen per Sounddesign aufgepimpt?
Ja, das ist natürlich nicht die Regel jeden Tag, aber man pimpt Stimmen natürlich auf der einen Seite in der Mischung auf. Ja, das heißt, es gibt Equalizer, wo man Frequenzen anheben oder absenken kann, Kompressoren, die Dynamik eindämmen von der Stimme. Das sind alles Mischungssachen, die würde ich nicht zu Sounddesign zählen. Wenn es aber zum Beispiel heißt, diese Stimme soll sich anhören wie Siri und ertönt aber in einem Gang von einem Raumschiff über Lautsprecher, dann haben wir da durchaus viele Bearbeitungstools, die dann natürlich diese Stimme komplett in eine übertriebene Richtung auch drücken können. Und vor allem gehört zum Sounddesign auch, Räumlichkeiten auf die Stimmen zu machen. Ja, also wenn wir eine Stimme trocken aufnehmen am Mikrofon, ist sie erstmal auch nur trocken und sonst nichts. Wenn wir da jetzt aber einen Raum drauf machen, der total hallt, als wäre man zum Beispiel in der U-Bahn-Station, dann assoziiert man das ja auch direkt schon mit einer gewissen Umgebung. Und da kommt natürlich dann Sounddesign auch ins Spiel, wenn es um Stimmbearbeitung geht.
Und wir kennen ja alle das Phänomen, man lernt Menschen kennen und man findet die Stimme auf Anhieb ja sympathisch oder eher nicht so sympathisch. Kann man Stimmen durch Sounddesign auch sympathisch machen?
Schwierig. Ich würde sagen, man kann unangenehme Stimmen, die unangenehme Frequenzen haben, kann man so bearbeiten, dass sie sich angenehm anhören. Mittlerweile gibt es ja auch das Thema KI.
Ja,
das
natürlich,
heißt, da kann man ganze Stimmfarben verändern. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist das zwar schon möglich. Würde ich das in den Bereich Sounddesign einordnen? Wahrscheinlich eher nicht.
Würdest du sagen, dass ganz generell dieses Feld des Sounddesigns und die Bedeutung dieses Feldes in der Produktion zunimmt?
Generell dadurch, dass wir auf dem Markt einfach in vielen, vielen Bereichen eine Übersättigung haben. Ja, es gibt sehr viel zu konsumieren, ist es halt umso wichtiger herauszustechen. Und da muss man einfach alle Bereiche, die es gibt, auch abdecken und sich dort Gedanken machen, wie schaffen wir das dort. Und da ist Sounddesign meiner Meinung nach auch ein ganz, ganz großer Aspekt, der vielleicht auch vernachlässigt wird, weil viele gar nicht wissen, was ist denn Sounddesign überhaupt. Mhm. Die hören es zwar, aber merken es eigentlich nur, wenn man es zum Beispiel wegnimmt. Und deswegen hat Sounddesign eine sehr große Wichtigkeit und zählt einfach dazu, wenn man sagen möchte, ich will das Beste rausholen und ich will rausstechen.
Du hast jetzt gerade selber das Stichwort KI genannt. Das ist natürlich ein Riesenthema. Ist das auch eins, was euch in dem Sinn beschäftigt, dass ihr euch Sorgen macht, dass man demnächst vielleicht nur noch auf den Knopf drückt und sagt, ich will das optimieren in der und der Richtung und dann spuckt die KI sozusagen das perfekte Sounddesign aus zum Thema?
Also da sind wir natürlich noch lange nicht. Gerade wenn du das Wort perfekt sagst, ich glaube, das wird auch tatsächlich niemals so in diesem Maße zustande kommen. Ich glaube, es muss immer Leute geben, die drüber schauen, die eine Qualitätssicherung machen. Und ja klar, aktuell beschäftigen wir uns mit KI, aber sie beschäftigt uns nicht negativ, sondern wir gehen natürlich auch einfach mit der Zeit und schauen, wo sind denn die Vorteile. KI hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man dann auch wirklich positiv nutzen kann und man muss sich da gar keine Angst machen lassen. Ich glaube, es ändern sich gewisse Dinge, aber die Arbeit bleibt die gleiche und ich glaube, KI hilft uns da eher, als dass wir uns da Sorgen machen müssen.
Sagt Mike Andrew Simacek, Audio Engineer und Sound Designer in den Playroom Studios von Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Klang das 1943 bei Walt Disney, als Donald Duck versucht, mit einem platten Autoreifen weiterzufahren. Auch das ist Sounddesign, im Film seit eh und je ein großes Thema. Der Erfolg dieser frühen Zeichentrickfilme beruht auch auf ihrer raffiniert gemachten Tonspur, bei der sich Musik und alle möglichen Geräuscheffekte zu einer witzigen Collage mischen, die den Bildern erst diesen unglaublichen Drive geben. Wenn Hans Zimmer heute an einem Blockbuster arbeitet, dann hat er ein ganzes Team an Sounddesignern um sich herum, die für den nötigen Wumms aus den Kinolautsprechern sorgen. Und auch bei uns im Radio, bei Hörspielen oder wenn es um Podcast-Produktionen geht, ist die passende Klangkulisse gefragt. Mein Kollege Axel Sennen aus der Tontechnik tüftelt zum Beispiel gerne daran, Geräusche mit ein paar einfachen Hilfsmitteln täuschend echt nachzustellen. Er baut für uns jetzt mal mitten im Sommer eine kleine akustische Abkühlung.
Ich fange mal an mit einem schönen kalten Eiswind. Dafür habe ich mir hier aus einer alten Kabeltrommel ein Gerät gebaut. Da, wo vorher das Kabel war, habe ich senkrechte Holzlatten montiert und diese streifen jetzt beim Drehen über ein Stück Leinenstoff.
Ja, schön kalt.
Für das nächste Geräusch habe ich hier ein paar Säckchen mit Speisestärke. Wenn ich das in meine Hand knete oder vielleicht auch mit den Füßen darauf herumlaufe, hört man es knatschen.
So wie Schritte im Schnee.
Vielleicht doch ein bisschen zu kalt. Für das nächste Geräusch lieber etwas Wärmeres. Ein Lagerfeuer. Dafür habe ich hier eine Zellophanfolie. Und die kann ich knistern lassen, ganz vorsichtig. Dann klingt es so wie das Knacken des Kaminfeuers. Und damit es noch etwas echter klingt, nehme ich hier ein Küchenhandtuch und lodere damit vor dem Mikrofon. Und weil man als Geräuschemacher auf der Bühne 4 Hände und 8 Füße braucht, kann ich jetzt parallel dazu noch mit der Handfläche auf meinen nackten Unterarm schlagen. Das Knacken von Holz. Ja, so ist's schön. Viel besser als der Eiswind.
Ich habe mich mit Leon Haase verabredet. Leon ist als freier Autor und Regisseur unter anderem auch hier im Hessischen Rundfunk tätig. Wir sind also im weitesten Sinne Kollegen. Er arbeitet bei Hörspielen, bei Podcasts und ähnlichen Formaten mit. Zuletzt etwa bei dem aufsehenerregenden Podcast Krieg im Schatten, einem richtigen True-Crime-Format. Aber erstmal, hallo Leon.
Hallo.
Ganz kurz mal in 2 Sätzen zusammengefasst, worum geht's bei diesem Podcast?
Krieg im Schatten ist eine Produktion über exilkroatischen Terror, der in Deutschland stattgefunden hat zwischen den 60er und 80er Jahren und vom jugoslawischen Geheimdienst hier verfolgt wurde, gleichzeitig aber eine Diskussion ausgelöst hat in Deutschland, wie man mit Terror im eigenen Land umgeht, der aber nicht das eigene Land betrifft.
Super spannende Geschichte, kann ich auch jedem empfehlen, in der ARD Audiothek.
Absolut.
Natürlich noch zu hören. Aber wir reden ja hier und heute jetzt nicht über Politik und über Krieg, sondern über die Art und Weise, wie man solche Geschichten erzählt. Nämlich eben nicht nur mit Worten, sondern auch mit Klängen, mit Geräuschen, mit Atmosphäre. Und damit wir jetzt mal einen Eindruck bekommen, was das konkret heißt, hier ist ein Auszug aus dem Intro von einer eurer Podcast-Folgen.
Donnerstag, 29. November 1962. Die jugoslawische Handelsmission in Bad Godesberg hat geschlossen. Nur Hausmeister Momčilo Popović versieht zu diesem Zeitpunkt noch seinen Dienst. Plötzlich stürmen 25 junge Männer das Gebäude. Mit einem Brecheisen schlagen sie einen Mitarbeiter der schwedischen Botschaft nieder. Sein 6-jähriger Sohn muss das mit ansehen. Als Hausmeister Popović sich ihnen in den Weg stellt, wird er erschossen. Die Angreifer übergießen Möbel mit Benzin und platzieren Sprengkörper in den Räumen der Botschaft. Flammen schlagen aus dem Gebäude. Nach dem Anschlag begibt sich der Anführer des Überfalls auf direktem Weg in die Kneipe gegenüber. Er bestellt einen doppelten Steinhäger und erklärt dem Wirt:
Das eben. Das war eine Demonstration für die Freiheit des kroatischen Volkes.
Tja, Leon, man hört natürlich erstmal gebannt zu, was da erzählt wird. Das ist eine haarsträubende Geschichte voller Gewalt, Mord und Totschlag. Aber was bitteschön passiert denn da noch alles im Hintergrund?
Die Geräuschkulisse, die wir da gebaut haben, ist sozusagen eine Bebilderung einer echten Situation, die wir mit unseren Geräuschen, die wir in unserer Geräuschedatenbank haben, nachgebaut haben.
Also man hört Geschrei, wir hören dann die Schüsse, wir hören, wie die Flammen lodern, dann Schritte, die sich entfernen und also von dem Täter und sogar dann wieder doppelte Steinhäger ins Glas fließt. Wie wichtig ist das alles für das Gelingen der eigentlichen Erzählung, also für das, was bei den Hörerinnen und Hörern letztendlich ankommt?
Es ist immer so eine Abwägung aus einem Hyperrealismus, also einer Überspitzung von bestimmten Geräuschen und dem, was wirklich beschrieben wird, um ein volles Bild beim Hörer oder bei der Hörerin zu erzeugen. Also, dass man gleichzeitig versucht, mit dem fiktiven Mikro an Orte zu gehen, an denen die Situation stattfindet, zum Beispiel mitten im Feuer zu stehen, um einen immersiveren Moment zu erschaffen, als die Situation eigentlich wirklich wäre, wenn man sie von außen betrachtet.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie hätte dasselbe, haben wir jetzt nicht da, aber wie hätte das geklungen, wenn man einfach nur die Erzählstimme hätte und alles andere weglassen, also sozusagen ganz trocken. Was wäre dann anders?
Es ist manchmal für eine Situation leichter, sich reinzudenken oder durch sowas wie Schreie oder Schüsse ganz plump eine Situation zu untermalen oder schärfer zu ziehen, welche Scheusal sie auslöst oder welche in was für einer Absurdität wir uns gerade hier befinden. Mhm. Die Imagination spielt dabei schon auch eine wesentliche Rolle, dass wenn ich als Zuhörer einfach nur den Text höre, kann ich ja auch einen Raum für mich aufbauen. Aber die Mischung macht's.
Wie geht man jetzt vor bei so einer Produktion? Ist das Erste, was man hat, ein Skript und dann geht man das durch und macht das, produziert das auch, schaut, dass man erstmal die Gesprächstakes sozusagen im Kasten hat und dann überlegt man, wie kann ich das aufhübschen oder anreichern durch Geräusche, durch Sounds, also das, was wir im ganzen Sounddesign nennen? Oder wird das gleich von Anfang an mitgedacht?
Eher das. Wir arbeiten als Podcast-Dramaturgen und Regisseure in der Art und Weise, dass wir, wie jetzt in diesem Fall, in dem Podcast Krieg im Schatten von Daniel Majic und Carla Reiter, dass die das Recherchematerial angeliefert haben und erstmal mit uns eine Bestandsaufnahme gemacht haben. Also gesagt haben, wer sind die Protagonisten, in welche Richtung kann die Reise gehen, welche Themenkomplexe haben wir überhaupt. Nach dieser ersten Phase fangen die Journalisten an, in diesem Fall das Manuskript schon mal zu schreiben. Und wir arbeiten dann schon dramaturgisch unsere Regieposition ein. In dem Fall war es Daniel Majic selbst, der leidenschaftlicher Hörspielfan ist auch, der gleich immer diese Eingangssequenzen sich selbst ausgedacht hatte. Und unsere Position lag dann darin, das aufzugreifen und so klar zu machen, dass man im Manuskript eigentlich schon einen Geschmack dafür hat, wie sich das anhören wird.
Jetzt ist ja spannend auch die andere Seite, wie kann dann so ein gelungenes Sounddesign seine Wirkung entfalten? Also wie kann man mit Klängen, mit Geräuschen die Emotionen der Leute, die dann zuhören, steuern oder auch sogar die Richtung ihrer Gedanken beeinflussen?
Indem man mit ihren Erwartungshaltungen spielt, also indem man in bestimmten Momenten Pausen erzeugt, indem man Geräusche aufkommen lässt, die plötzlich versagen, wie zum Beispiel eine Klimaanlage, die die ganze Zeit im Hintergrund rauscht und man sie gar nicht wahrnimmt und sie plötzlich ausgeht. Dadurch entsteht ein Moment der Stille, die dramatischer ist, also eine echtere Stille, als wenn man einfach nur so still ist. Durch andere Erwartungshaltung, Uhren, die im Rhythmus von der Musik laufen, die plötzlich alle zusammenklicken.
Es ist so, dass Sounddesign sich auch irgendwo in den Vordergrund spielen muss, um wahrgenommen zu werden? Oder ist es vielleicht umgekehrt so, dass gerade dieses Subkutane, was man eigentlich nur im Unterbewussten wahrnimmt, dass die eigentliche Wirkung am meisten erzeugt?
Also emotional, wenn wir über emotionale Effekte sprechen, dann geht es ganz explizit darum, dass man es gar nicht als solches wahrnimmt. Dass es sich ganz natürlich anfühlt und einen ganz natürlich mitnimmt und nicht zu verkopft wirkt und konzeptuell. Also, dass ich immer das Gefühl habe, die nächste Musik, die kommt, die ist einfach schon da gewesen, schon immer. Die ist einfach reingerauscht.
Also man spielt durchaus so ein bisschen auf der Tastatur, das ist ja so ein bisschen Psychoakustik auch, der Emotionen, der Gefühle der Menschen, die einem da zuhören. Geht das sogar in Richtung Manipulation oder ist das so ein böses Wort?
Also Manipulation finde ich da einen Begriff, der vielleicht zu negativ konnotiert ist, weil man legt ja die Leute in dem Sinne nicht rein, sondern man versucht sie ja mitzunehmen auf eine Reise, die man auch selber verspürt. Also die meisten emotionalen Konstrukte, die ich daran baue, sehe ich selber oder höre ich selber in dem Moment, in dem wir sie anlegen.
Okay. Jetzt hast du vorhin von so einer Datenbank gesprochen, Geräuschdatenbank, bei uns liebevoll im Haus Gerda genannt. Kommen da die ganzen Geräusche her, die ihr verwendet, oder wird da auch ganz viel selbst gemacht? Also muss man da einfach nur eintippen, ich möchte gerne, was weiß ich, Getrappel von Pferden haben auf Asphalt und dann spuckt der aus und alles gut?
Genau, so ist es. Also es ist so erstmal so sortiert. Also ich musste auch mal sich erbrechende Menschen und dann ging es auch darum, dass da Stückchen dabei sind oder sowas. Also da gibt es schon
sehr detailliert,
eher explizite Radioerfahrungen, auch wenn man das abhört und dann 30, 40 durchgeht. Das ist schon eher,
das spielen wir jetzt nicht ein,
eine stressige auditive Erfahrung gewesen. Aber na klar, also es gibt verschiedene Formen von Schüssen, dann drinnen, draußen immer. Schritte kann man sich tot suchen. Es gilt bei den meisten Regisseurinnen und Regisseuren die Regel, wenn du einmal Schritte hast, die halbwegs passen, nimm sie einfach. Türen genauso. Also Die meisten haben ihre 5 Türen, mit denen sie gerne irgendwie klarkommen, weil es gibt unendlich viele Holztürknarzen, nicht knarzen, Metalltür, Scharnier knarzt, Holzrahmen knarzt.
Ja, da oder man macht sie halt dann selbst, das wäre meine Frage. Ne?
Dann gibt es halt nur begrenzt viele Türen natürlich, manche Sachen klar, und es gibt natürlich diese ganz tollen Geräuschkünstler, die Foley Artists, die live die Geräusche dazu machen mit ihren Mitteln, die kennt man auch aus dem Synchrofilm und für Zeichentrick auch ganz viel. Das ist eine sehr spannende Kunst, die wir aber meistens nicht im Studio dabei haben.
Man könnte es ja theoretisch auch am Computer vieles dann simulieren, genau, und nachbearbeiten und so weiter.
Ja, ja, absolut. Und, es ist sozusagen immer eine Frage der Effizienz, also ob man jetzt sozusagen Geräusch neu anfasst, weil man einen ganz bestimmten Klang im Kopf hat, weil das ist auch sozusagen eine der Regiearbeiten, sich damit auseinanderzusetzen, welchen Klang ich gerade für die Situation im Kopf habe und ob ich genau das Einschenken des Wasserglases, wie ich es mir vorstelle, im Stück hören möchte oder ob ich zufrieden bin mit einem Glas, das vielleicht einen dünneren Hals hat oder eine Sekunde länger plopp macht oder kurz überschwappt.
Eine kleine Einführung in die Geheimnisse des Sounddesigns bei Hörspiel- und Podcastproduktionen von Leon Haase, freier Autor und Regisseur bei verschiedenen Audioproduktionen, besonders auch hier im Hessischen Rundfunk. Und das war HR Infokultur. Mein Name ist Martin Kersten.